Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Erst ein Impfstoff kann die Pandemie stoppen. Diese bittere Wahrheit hat inzwischen eine breite Mehrheit weltweit akzeptiert. Heute nun die Meldung aus Moskau. Russland hat als erstes Land einen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Ist das schon der erhoffte Durchbruch? Ein Sensationserfolg oder nur eine voreilige Propagandameldung? Die Debatte läuft, wir berichten gleich. Außerdem auch heute der Blick auf die beiden internationalen Brandherde Belarus und Libanon. Und in Berlin sorgt die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz weiter für reichlich Gesprächsstoff. Im Oktober 1957 startete die damalige Sowjetunion den Satelliten Sputnik 1 ins Weltall. Ein Sensationserfolg für den Kreml, ein Triumph der Kommunisten über den kapitalistischen Westen und ein Propagandasieg im Kalten Krieg mit den USA. Heute nun eine Meldung aus Moskau, die manche bereits mit dem Sputnik-Schock von damals vergleichen. Im weltweiten Rennen um einen Corona-Impfstoff beansprucht Russland, die Nase vorn zu haben. Aus Moskau, Tilko Kries.
Präsident Putin berät sich mit seinen Ministern wegen der Ansteckungsgefahr seit Monaten fast immer nur auf Distanz. Das Staatsfernsehen zeigt ihn, wie er Videokonferenzen leitet. So war es auch heute. Heute Morgen wurde erstmals in der Welt ein Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus registriert. Ich weiß, dass er hinreichend effektiv ist. Er bildet eine stabile Immunität aus und hat alle notwendigen Überprüfungen durchlaufen. Dass alle Überprüfungen durchlaufen wären, ist eine unbelegte Behauptung. Auch die russische Seite verbirgt nicht, dass der Impfstoff nur die ersten beiden klinischen Testphasen, in denen es um die grundsätzliche Sicherheit und die Dosierung geht, hinter sich hat. Schon in den vergangenen Wochen hatten Mitarbeiter des federführenden staatlichen Gamaleya-Instituts in Moskau angegeben, den Impfstoff an sich selbst ausprobiert zu haben. Wladimir Putin behauptete heute, auch in seiner Familie habe man sich beteiligt. Eine meiner Töchter hat sich geimpft. In diesem Sinne hat sie an einem Experiment teilgenommen. Nach der ersten Spritze hatte sie eine Temperatur von 38 Grad, am nächsten Tag 37 und ein bisschen, und das war es. Sie fühlt sich gut und sie hat eine hohe Zahl von Antikörpern. Dazu seien zwei Impfungen nötig, welche der beiden Töchter, die 1985 und 1986 geboren wurden, teilnahmen, nannte er nicht. Von ihr selbst gibt es dazu keine Aussage, wie es ihr also geht, kann von außen nicht überprüft werden. Russlands Gesundheitsminister Murashko nannte weitere Details. Demnach waren neben dem Gamaleya-Institut auch Forschungsbereiche des Verteidigungsministeriums an der Entwicklung des Impfstoffs beteiligt. Schon länger bekannt ist, dass sich Soldaten den Impfstoff spritzen ließen, freiwillig, wie betont wurde. Alle Freiwilligen haben eine große Anzahl von Antikörpern gegen das Coronavirus entwickelt. Bei keinem wurde eine ernsthafte Schwächung des Immunsystems bemerkt. Nun werde die industrielle Serienfertigung vorbereitet. Als Ziel war ausgegeben worden, Ende des Jahres 10 Millionen Impfdosen pro Monat herzustellen. An der hohen Geschwindigkeit und der Verkürzung von sonst üblichen Verfahren wird auch Kritik geübt. Im Großen und Ganzen hat Russland einen experimentellen Impfstoff registriert, der nach Anwendung an einigen Dutzend oder hundert Menschen gezeigt hat, dass er die Rettung vor irgendetwas ist, so der Ökonom Sergei Alexaschenko im Sender Echo Moskwy. Die Impfung wurde an Leuten im Alter von 30 bis 50 gemacht, an den Freiwilligen. Diese Altersgruppe ist nicht Teil der Risikogruppe. Zudem sind die Daten der ersten beiden Testphasen der internationalen Wissenschaftswelt nicht zur Verfügung gestellt worden und es fehlt noch die dritte klinische Phase. Das ist die Phase, in der an einigen 10.000 Probanden die Wirksamkeit eines Impfstoffs untersucht wird. Regt er die Immunsysteme nicht nur von gesunden Erwachsenen, sondern zum Beispiel auch von Älteren, Jüngeren oder Kranken an, Antikörper zu produzieren? Ist die Immunität von Dauer? In dieser Phase scheitern die meisten Impfstoffe. Sie soll in Russland nun innerhalb weniger Wochen durchgeführt werden. Vor allem halten wir es für notwendig, den Impfstoff denen vorzuschlagen, die mit Infizierten umgehen. Das sind Mitarbeiter des Gesundheitssystems und denen, von denen die Gesundheit der Kinder abhängt. Das sind unsere Lehrer. Es ist unklar, ob Mediziner und Lehrer den Impfstoff schon vor Abschluss der dritten klinischen Phase erhalten sollen. Die Impfungen, hieß es heute, sollen grundsätzlich freiwillig bleiben, der Staat trage die Kosten. Genannt wurde auch der Name des neuen Impfstoffs Sputnik V, in Anlehnung an den weltweiten ersten Satelliten, den die Sowjetunion auf seine Umlaufbahn gebracht hatte.
Informationen von Tilko Gries. Bereits kurz nach den ersten Meldungen aus Moskau wurden die ersten kritischen Stimmen laut. Die Entwicklung eines zuverlässigen Impfstoffes brauche mehr Zeit, so die Mahner und Zweifler. Zurückhaltung auch bei der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf. Von dort Dietrich Karl Meurer.
Die Weltgesundheitsorganisation in Genf scheint von der hoffnungsstiftenden Nachricht aus Moskau einigermaßen überrascht worden zu sein. Eine offizielle Stellungnahme gab es zunächst nicht. Doch kurz nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin die Zulassung des weltweit ersten Impfstoffs bekannt gegeben hatte, wurde während einer bereits laufenden Pressekonferenz ein WHO-Sprecher danach gefragt. Er verwies darauf, dass für die Zulassung eines solchen Mittels die Sicherheit und Wirksamkeit in klinischen Studien nachgewiesen werden müsse. Dafür gebe es klare Regeln. Und weiter, die WHO stehe in engem Kontakt mit den russischen Gesundheitsbehörden. Die Diskussion über eine mögliche Vorauswahl des Impfstoffs durch die WHO sei im Gange. Damit, dass Russland beim Rennen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus vorn liegt, hatte man bei der WHO offenbar nicht gerechnet. Mit Blick auf die USA warnte vor wenigen Tagen WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus vor nationalen Alleingängen bezüglich der Verteilung eines solchen Mittels. Ein Impfstoff sollte ein weltweit öffentliches Gut werden.
Dietrich Karl Meurer und zu diesem Thema um 19.05 Uhr auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. Merkel muss weg. Eine Parole, die in Deutschland ohne Gefahr für Leib und Leben öffentlich skandiert werden kann, auch wenn manche bei den Corona-Protesten der letzten Tage Gegenteiliges behaupten. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist in unserer Demokratie garantiert. Anders die Situation in autoritären Regimen. Dort braucht es Mut und Opferbereitschaft, die Regierung zu kritisieren. In Belarus ist die Führerin der Opposition nach den Wahlen jetzt ins Ausland geflohen. Der Druck wurde am Ende wohl zu hoch. Florian Kellermann berichtet.
Die wichtigste Gegenkandidatin des amtierenden Präsidenten, Alexander Lukaschenko, war mutmaßlich unter Druck gesetzt worden, bevor sie das Land verließ. Svetlana Tichanowskaja habe keine andere Wahl gehabt, heißt es aus ihrem Umfeld. Ihre Mitstreiterin Maria Kolesnikova sagte heute dem russischen Fernsehsender Dozhd: Ich war Zeugin des Vorgangs. Sie wollte ihren Protest gegen das offizielle Wahlergebnis einreichen, im Büro der Leiterin der Wahlkommission. Diese verließ jedoch das Büro und zwei Funktionäre traten ein. 3 Stunden war Svetlana Tichanowskaja mit ihnen in dem Raum. Was dort passiert ist, wissen wir nicht. Das Ergebnis sind die beiden Videos von ihr, die veröffentlicht wurden. Das belarussische Regime hat ein wichtiges Druckmittel gegen die Oppositionskandidatin. Ihr Mann, der Internetblogger Sergei Tichanowski, befindet sich aus politischen Gründen in Haft. Ihm droht eine jahrelange Haftstrafe. Svetlana Tichanowskaja hält sich in Litauen auf, wie das dortige Außenministerium heute Morgen mitteilte. In der einen Videobotschaft, die sehr emotional gehalten ist, bittet sie um Verständnis für ihre Flucht. Viele werden mich verstehen. Viele werden mich aber auch verurteilen oder sogar hassen. Gott gebe, dass Sie nie vor der Wahl stehen, vor der ich gestanden habe. In der anderen Botschaft liest sie monoton vom Blatt ab und bittet die Bürger, die Proteste einzustellen. Diese Botschaft wurde mutmaßlich noch in Minsk aufgenommen, als sie sich in der Gewalt des Geheimdienstes befand. Erst heute Nacht wird sich zeigen, ob die Flucht der wichtigsten Oppositionskandidatin die Proteste schwächt. Bisher allerdings deutet nichts darauf hin. Denn der Widerstand der Menschen legt das Land zunehmend lahm, immer stärker auch tagsüber. Zahlreiche Mitarbeiter von staatlichen Unternehmen sind heute dem Streikaufruf der Opposition gefolgt. Vielerorts sammelten sie sich vor den Fabriken. Die Mitarbeiter stellten vor allem politische Forderungen, berichten unabhängige Medien. Insbesondere keine Gewalt gegen friedliche Demonstrierende mehr und die Freilassung der politischen Gefangenen. Der frühere belarussische Oppositionelle Andrei Sannikow sagte dem russischen Fernsehsender Dozhd: Das ist ein neuer Schritt, eine neue Etappe des Protests. Und dieser Streik kann sehr wichtig werden. Die offiziellen Gewerkschaften sind korrupt und von der Staatsmacht ausgehalten. Die Streiks sollten zu neuen Gewerkschaften führen, die sich der demokratischen Bewegung anschließen und die ein wichtiger Teil des Staates werden. Eines neuen Staates, der den Namen Republik Belarus verdient. Auch der öffentliche Nahverkehr in Minsk funktioniert wegen Protestaktionen nur noch eingeschränkt. Die Fahrer von Trolleybussen verweigerten zeitweise die Arbeit. Einer ihrer Kollegen war bei den Protesten in der Nacht verletzt worden. Auch private Unternehmen und Banken können nur eingeschränkt arbeiten, weil nach wie vor immer wieder das Internet gestört ist. Regierungsgegner gehen davon aus, dass dafür die Staatsmacht verantwortlich ist. Sie wolle verhindern, dass die Protestierenden ihr Vorgehen koordinieren können.
Für den Deutschlandfunk Florian Kellermann. Außenminister sind traditionelle Reiseweltmeister in jeder Regierung. Die persönliche Kontaktpflege gehört zu ihren Kernaufgaben. Doch auf dem Höhepunkt der Corona-Krise waren auch die Chefdiplomaten geerdet. Erst langsam entwickelte sich in den letzten Wochen wieder eine zaghafte Reiseaktivität. Der heutige Besuch von Heiko Maas in Moskau ist erst seine zweite Reise außerhalb der Europäischen Union seit Beginn der Pandemie. Es gibt viel zu besprechen. Christina Nagel.
Nicht immer ist es bei Begegnungen zwischen dem deutschen und dem russischen Außenminister harmonisch zugegangen. Dieses Treffen aber war beiden wichtig, das war zu spüren. Er sei sehr froh, erklärte Russlands Außenminister Sergej Lavrov, dass man ganz offen auch über kontroverse Themen habe sprechen können. Und zwar ganz anders als zu den Hochzeiten von Corona, nicht per Videoschalte, sondern direkt. Einfach weil Deutschland und wir Partner und gute Freunde sind und wir nicht wollen, dass diese Zusammenarbeit von irgendetwas überschattet wird. Schatten hatte es zuletzt im deutsch-russischen Verhältnis allerdings mehr als Licht gegeben. Der Mord im kleinen Tiergarten in Berlin, so Außenminister Maas, habe das Verhältnis belastet. Auch der Verdacht, dass Russland hinter den Hackerangriffen auf den Bundestag stehen könnte, wiegt schwer.
Dort, wo es Klärungsbedarf gibt, ist es gut, das offene Wort zu suchen. So haben wir das auch in der Vergangenheit immer gehandhabt. Und deshalb habe ich auch noch einmal deutlich gemacht, dass wir die Sicherheit der Menschen in Deutschland online wie offline ohne Kompromisse schützen werden.
Schützen, in diesem Punkt sind sich beide einig, werde man aber auf jeden Fall gemeinsame Projekte wie die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Russlands Außenminister Sergej Lavrov kritisierte den beispiellosen Sanktionsdruck seitens der Vereinigten Staaten. Die Teilnehmer des Projektes Nord Stream 2, einschließlich der russischen, deutschen und anderen Teilnehmer, sind trotzdem fest entschlossen, dieses Projekt zu vollenden. Und wie ich es sehe, gibt es gute Gründe zu glauben, dass es in der nächsten Zeit auch vollendet wird. Noch lange nicht am Ziel ist man mit Blick auf die Krisen und Konflikte in der Welt. Angefangen bei Libyen, über Syrien bis hin zur Ostukraine. Hier will man trotz aller Hindernisse und Differenzen weiter an politischen Lösungen arbeiten. Auch Belarus kam heute natürlich zur Sprache. Außenminister Maas forderte die umgehende Freilassung friedlicher Demonstranten und Journalisten. Angesichts der Lage im Land müsse die Europäische Union über das Wiederinkraftsetzen von Sanktionen nachdenken.
Und dies dann auch sehr zügig.
Aus Moskau ein Bericht von Christina Nagel. Die libanesische Regierung ist zurückgetreten, doch es bleiben viele Fragen nach der Verantwortung für die Katastrophe. Als sicher gilt, eine jahrzehntelange Misswirtschaft und Korruption sind Hauptgründe für die Explosion. Jetzt gibt es Meldungen, die diese Einschätzung untermauern. Sicherheitsexperten haben offenbar die libanesische Regierung bereits vor Wochen vor den Gefahren einer Explosion gewarnt. Carsten Kühntop.
Die Regierung von Ministerpräsident Hassan Diab ist das erste politische Opfer des Explosionsunglücks. Doch die enorme Wut vieler Libanesen auf die herrschende Klasse hat sich wegen des Regierungsrücktritts offenbar nicht gelegt. Hind, 27, eilte gestern Abend zu neuen Protesten in die Beiruter Innenstadt, eine Skibrille im Gesicht zum Schutz gegen das Tränengas der Sicherheitskräfte. Der Rücktritt der Regierung ist nicht genug für uns.
Denn wir wollen, dass die Leute, die für die Explosion verantwortlich sind und für all das, was in den vergangenen 30 Jahren passiert ist, zur Rechenschaft gezogen werden. Erst dann werden wir zufrieden sein. Ob der Libanon eine Regierung hat oder nicht, das merkt man nicht. Dieser Witz hat zwar einen sehr langen Bart, aber einen wahren Kern. Eine Passantin in Beirut: Je mehr von ihnen abtreten, umso besser. Denn Leere ist besser, als jemanden an der Macht zu haben, der nichts tut. Als Ministerpräsident Hassan Diab gestern Abend den Rücktritt seiner Regierung mitteilte, beteuerte er, ein entschlossener Kämpfer gegen die weit verbreitete Korruption im Land zu sein. Allerdings sei das Problem größer als alles andere. Ich hatte schon früher gesagt, dass das System der Korruption in allen Bereichen der Regierung verwurzelt ist. Aber ich habe herausgefunden, dass das System größer als der Staat ist und dass die Regierung von ihm gefesselt wurde und sich ihm nicht in den Weg stellen oder das System beseitigen kann. Für Diab möglicherweise unangenehm? Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, dass er vor den verheerenden Folgen einer Explosion im Hafen gewarnt worden sei. Am 20. Juli hätten Sicherheitsexperten Diab und den Staatspräsidenten auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die von dem im Hafen gelagerten Ammoniumnitrat ausgehe. Ein Mitarbeiter des Ministerpräsidenten erklärte dazu, die Warnung sei tatsächlich an jenem Tag eingegangen. Innerhalb von 48 Stunden habe man sie an den obersten Verteidigungsrat weitergeleitet und um einen Rat gebeten. Anders als die Vorgängerregierungen habe das Kabinett Diab also zügig gehandelt. 15 Tage nach der Sicherheitswarnung flog das Ammoniumnitrat in die Luft. Diabs Regierung bleibt nun übergangsweise im Amt, bis eine neue gebildet worden ist. Der Analyst Harith Suleiman glaubt, dass es die öffentliche Meinung ist, die jetzt die Ereignisse treibt. Suleiman im Sender Sky News: Es ist die Straße, die den Rücktritt von Hassan Diab und der Regierung erzwungen hat. Und sie hat vorgezogene Neuwahlen auf die Agenda gesetzt. Und die Straße wird auch eine Untersuchung der Detonation mit transparenter internationaler Hilfe erzwingen.
Ein Bericht von Carsten Kühntop. Eine Mehrheit links der Mitte, davon träumt die SPD-Spitze. Doch der gestern vom gemischten Führungsduo der Genossen präsentierte Kanzlerkandidat ist ein Repräsentant der Großen Koalition. Dieses politische Dilemma wird Olaf Scholz in den kommenden Wochen und Monaten begleiten. Ein breiter Spagat zwischen Regierungsverantwortung an der Seite von Angela Merkel und dem notwendigen Wahlkampfmodus gegen die Union. Schon jetzt gibt es dafür erste Anzeichen. Frank Capellan.
Sie ahnt, dass es ein Fehler war, öffentlich eine Koalition der SPD unter einem grünen Kanzler anzubieten, ausgerechnet am Abend vor der Präsentation von Olaf Scholz. Der tritt natürlich erst einmal an, um zu regieren. Als Kanzler. Parteichefin Saskia Esken müht sich daher, im Morgenmagazin die Dinge zu relativieren. Die SPD als Juniorpartner in einem Linksbündnis? Vorstellbar?
Das war nicht die Frage, sondern die Frage war tatsächlich, geht es beim Eingehen einer Regierungskoalition eigentlich um Eitelkeiten oder geht es um die Sache?
Tatsächlich war die Frage am Sonntag im ARD-Sommerinterview allerdings wenig missverständlich, ebenso wie die Antwort der einstigen Scholz-Kritikerin Esken.
Im Moment liegen aber die Grünen deutlich vor der SPD. Mhm. Würden Sie in so ein Bündnis auch unter einem grünen Kanzler oder Kanzlerin gehen?
Da geht es nicht um Eitelkeiten, sondern es geht darum, gute Politik für die Menschen im Land zu machen. Und da ist die SPD auch bereit dazu.
Vorausschauend hat Saskia Esken um Vertrauen und Verständnis gebeten bei all jenen, die ihren Schwenk zu Olaf Scholz nicht mitgehen wollen. Nulaf heißt es aus der Juso-Ecke schon seit geraumer Zeit im Netz. Der noch Nachwuchschef Kevin Kühnert muss sehen, dass die Sache nicht aus dem Ruder läuft. Nach der No-GroKo-Kampagne jetzt eine No-Olaf-Aktion. Das wäre das Letzte, was die SPD nun gebrauchen könnte. Der stellvertretende Parteivorsitzende versucht, Brücken zu bauen. Ja, die Jusos hätten es oft nicht leicht gehabt mit ihren Genossen, beklagt der 31-jährige Kandidat für den Bundestag. Aber trotzdem, seien sie doch alle gerne dabei geblieben.
Weil wir daran geglaubt haben, dass diese Partei bei allen Rückschlägen und Enttäuschungen, die man auch mal erlitten hat, eine veränderbare Partei ist, dass sie lernfähig ist, dass die Menschen, die in ihr arbeiten, lernfähig sind.
Lernfähigkeit attestiert er also seiner SPD und irgendwie auch dem frisch gekürten Kanzlerkandidaten. Der sei eben anders als Peer Steinbrück etwa, und werde schon dafür sorgen, linke Politik auch umzusetzen.
Ich erinnere mich an Wahlkämpfe, in denen haben sich Kanzlerkandidaten der SPD Beinfreiheit von ihrer Partei erbeten und damit ganz unverhohlen gesagt, dass eigentlich sie selber das Programm zu bestimmen haben und die innerparteiliche Demokratie im Zweifel auch hinten anstehen muss. Wir haben Wahlkämpfe gemacht, wo wir uns gegen eine Mehrwertsteuererhöhung gewehrt haben und am Ende eine noch größere mitgetragen haben, als es die politische Konkurrenz im Wahlkampf gefordert hatte.
Kevin Kühnert redet ohne Punkt und Komma, spricht frei. Mit seinem Auftritt dokumentiert er einmal mehr sein Gewicht in der Partei. Vor 8 Monaten hätte ich anders über Scholz als Kanzlerkandidat gedacht, sagt er noch. Seither aber ist viel passiert. Für Scholz ist die Beinfreiheit sicher sehr begrenzt. Trotzdem ist er mit sich selbst im Reinen. Nein, er fühle sich nicht benutzt, weil seine Partei ihn nicht als Vorsitzenden wollte. Nun sehr wohl, aber als Kanzlerkandidat mit schwierigster Ausgangsposition.
Das ist wichtig, dass die SPD geschlossen handelt, alle auch mit ihrer Geschlossenheit und Einigkeit überrascht und sich hinter dem Kandidaten versammelt. Und so wird es jetzt sein.
Im Deutschlandfunk stellt dann auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich die Einigkeit der Partei in den Vordergrund. Der Vizekanzler ist der Richtige, wir stehen alle hinter ihm.
Alle hat doch Olaf Scholz überrascht, mit welcher Konzentration, mit welcher Erfahrung, aber auch mit welcher Stärke er antritt. Und ich habe überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass er diesen langen Atem auch bis zur Bundestagswahl hat.
Und das Linksbündnis, kann Scholz wirklich mit der Linkspartei? Will die überhaupt mit den Genossen? Ebenfalls gegenüber unserem Sender betont deren Co-Chefin Katja Kipping, abwarten. Erstmal sehen, was Olaf Scholz wirklich anbietet.
Ich gestehe auch ihm zu, dass er sich inhaltlich neu orientiert. Entscheidend ist für uns die inhaltliche Ausrichtung. Da werden wir uns nichts schenken.
Von Scholz hängt nun ab, wie lange die demonstrative Einigkeit bei den Sozialdemokraten wirklich Bestand hat. Kevin Kühnert jedenfalls möchte seinen Frieden mit ihm nun endlich machen.
Wir sind ja nicht eine Krabbelgruppe, in der es darum geht, wer am Ende die Bauklötze bekommt und sich im innerparteilichen Wettbewerb durchgesetzt hat. Weder müssen die SPD-Parteimitglieder Olaf Scholz heiraten, noch müssen wir quer durchs linke politische Lager uns gegenseitig heiraten.
Ein Bericht von Frank Capellan und zu den Berliner Reaktionen auf die Scholz-Nominierung um 19.05 Uhr ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. Deutsche Bundespost, Deutsche Bundesbahn. Nur die älteren Semester werden sich erinnern. Die Zeit der staatseigenen Unternehmen ist lange verstrichen. Mitte der 90er Jahre rollte die Welle der Privatisierung. Nun, in Zeiten der Pandemie, kommt offenbar die Rolle rückwärts. Nach der Lufthansa rufen immer mehr Unternehmen nach staatlicher Unterstützung und Beteiligung. Ohne Steuergelder droht vielen großen Betrieben die Insolvenz. Nadine Lindner.
Es sind 14 Unternehmen, die ausdrücklich Bedarf an einer Rekapitalisierung angezeigt haben. Das schreibt der Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nussbaum in einer kurzen Antwort an die grüne Wirtschaftspolitikerin Katharina Dröge. Das Handelsblatt hatte zuerst darüber berichtet. Das Schreiben, das knapp 2 Seiten umfasst und auch dem Deutschlandfunk vorliegt, stammt vom 6. August. Für die grüne Katharina Dröge bedeutet die Zahl von 14 Unternehmensanfragen nichts Gutes.
Also aus meiner Sicht sind 14 Unternehmen, die wirklich Bedarf daran haben, dass der Staat sich in irgendeiner Form an ihnen direkt beteiligt, eine hohe Zahl. Das zeigt schon, dass wir in einer sehr ernsten Wirtschaftskrise sind und dass da eine außergewöhnlich hohe Zahl an Unternehmen tatsächlich in so einer schwerwiegenden Situation sind, dass sie den Einstieg des Staates dann vielleicht auch als letzte Rettungsmaßnahme erachten.
Grundsätzlich kann der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF, auf 2 Arten helfen. Er kann Kredite garantieren und er kann Unternehmensanteile erwerben, um so Firmen zu rekapitalisieren. Bei den 14 anfragenden Unternehmen geht es genau darum. Die spannende Frage, um wen genau es bei den 14 Interessenten für Staatshilfen geht, hütet das Wirtschaftsministerium wie ein Staatsgeheimnis.
Ja, also die Bundesregierung ist sehr zögerlich damit, uns Informationen zur Verfügung zu stellen. Ich hätte so ein bisschen erwartet, dass sie den Bundestag auch proaktiv darüber informiert, dass es diese 14 Unternehmen gibt. Auch auf die Frage, wie weit man in der Prüfung ist, antwortet die Bundesregierung ja tatsächlich sehr vage. Ich kann verstehen, dass sie am Anfang einer Prüfung die Namen der Unternehmen nicht nennen will, weil das ja tatsächlich dann auch um Geschäftsgeheimnisse geht und das Unternehmen vielleicht auch nicht möchte am Anfang, dass diese Diskussion so in der großen Öffentlichkeit geführt wird. Aber etwas stärker den Bundestag damit einzubeziehen, finde ich, wenn es um so viel Steuergeld geht, schon richtig.
FDP-Fraktionsvize Michael Theurer hält die 14 Anfragen zwar für derzeit überschaubar, warnt aber.
Naja, die 14 sind nur der Auftakt. Und es gibt Warnungen, dass es eine Insolvenzwelle gibt. Und vor dem Hintergrund rechne ich mit einem regelrechten Ansturm auf Staatsmittel.
Insgesamt liegen dem Wirtschaftsministerium, so das Schreiben, 60 Interessensbekundungen für eine Unterstützung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds vor. Bei den anderen geht es, so das Schreiben, jedoch um Unterstützung durch Kredite. Die Bundesregierung hatte Ende März den Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit 60 Milliarden Euro aufgelegt, mit dem Ziel, Unternehmen vor den Auswirkungen der Corona-Krise zu schützen. Vor einem Monat hat auch die EU-Kommission dem Vorhaben zugestimmt. Der Fonds richtet sich vor allem an Konzerne und größere Mittelständler. Der bislang bekannteste Fall der Staatshilfe ist die Lufthansa, die nun zu 20% im Bund gehört. Die Hilfen betrugen zudem 9 Milliarden Euro. 3 Milliarden Euro kamen von der staatlichen Förderbank KfW und 6 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Sowohl die grüne Dröge als auch der liberale Theurer warnen grundsätzlich vor zu viel Staatseinfluss auf die Wirtschaft, auch in Corona-Zeiten.
Also aus unserer Sicht müssten wir darüber sprechen, welche Bedingungen werden gestellt, wenn Unternehmen unterstützt werden. Auch welche Ausstiegsperspektiven gibt es, wenn der Staat Unternehmen unterstützt. Und warum unterstützt der Staat am Ende die Unternehmen?
Wir sagen, der Staat sollte sich zurückhalten. Wir warnen vor einer Verstaatlichungsorgie, weil der Staat nicht der bessere Unternehmer ist.
Wie viele der anfragenden Unternehmen den Einstieg des Staates am Ende tatsächlich in Anspruch nehmen, ist noch nicht klar. Denn bei den meisten der 14 Unternehmen steht die Prüfung noch am Anfang.
Information von Nadine Lindner. Wer in diesen Wochen unterwegs ist mit der Bahn, hat oft ein mulmiges Gefühl. Trotz der Maskenpflicht fühlt man sich unwohl in den Abteilen. Abstand halten ist nicht einfach, zumal die Zahl der Fahrgäste wieder deutlich steigt. Dennoch wollen die Bahnmanager bislang keine Reservierungspflicht einführen. Doch die Forderungen der Verkehrspolitiker werden immer lauter. Dieter Nürnberger berichtet.
Nach Angaben der Deutschen Bahn AG sind die Fernzüge derzeit nur zu rund einem Drittel ausgelastet, ein Durchschnittswert. Doch steigen gerade in Ferienzeiten die Passagierzahlen und wohl auch die Beschwerden über dann doch zu volle Züge, in denen Abstand halten nicht so einfach oder gar unmöglich ist. Weshalb auch von politischer Seite der Druck auf das bundeseigene Unternehmen zunimmt, eine Reservierungspflicht einzuführen. Allerdings erteilt der Konzern diesem Ansinnen weiterhin eine Absage. Für die Bahnkunden sei es wichtig, auch spontan in einen Zug steigen zu können. Bahnsprecher Steffen Rutsch spricht deshalb von einem offenen System.
Wir halten an dem offenen System fest bei der Bahn. Das ist etwas, was Bahnkunden insbesondere hier sehr, sehr wertschätzen in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Es ist ja in Nachbarländern wie Frankreich anders gestaltet beim Hochgeschwindigkeitsverkehr. Und wir wollen beispielsweise ja auch Familien weiterhin ermöglichen, zusammenzusitzen.
Aus Sicht von Oppositionspolitikern sollte es in Pandemiezeiten aber darum gehen, das Ansteckungsrisiko auch in den Zügen so weit wie möglich zu reduzieren. So fordert Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, ein Umdenken der Konzernspitze. In normalen Zeiten sei das offene Buchungssystem der Bahn natürlich richtig, aber
in Pandemiezeiten kann eine Reservierungspflicht durchaus Sinn machen, weil damit ermöglicht wird, dass Plätze auf Abstand vergeben werden. Wenn alle Leute einsteigen können, wie sie wollen, dann kann die Bahn keine Abstände gewähren innerhalb der Züge. Mit einem Reservierungssystem ist es möglich.
Auch Christian Jung, Bahnexperte der FDP-Bundestagsfraktion, plädiert für eine Reservierungspflicht, ähnlich wie bei Flugreisen. Und die Fahrgäste sollten durch die übliche Reservierungsgebühr auch nicht finanziell belastet werden, so der FDP-Politiker in der ARD.
Sowas kann man ja einfach hinbekommen, dass man einfach sagt, wer im Fernverkehr unterwegs ist, der soll sich eine Reservierung besorgen. Die kann man ja in den jetzigen Umständen sogar auch kostenlos machen. dass es da keine erhöhten Kosten für die Reisenden gibt.
Doch die Bahn hält gerade das spontane Reisen im Zug für einen großen Vorteil gegenüber dem Flugzeug. Und sie verweist auf Informationen, die schon seit Beginn der Pandemie für jeden Fahrgast einfach zugänglich seien. Bahnsprecher Steffen Rutsch.
Wir haben zur Orientierung die Auslastungsanzeige etwas angepasst. Das heißt, Sie haben bei der Auswahl des Zuges schon heute die Möglichkeit, über bahn.de oder die Bahn-App, den DB-Navigator, zu sehen, wenn ein Zug mehr als 50% bereits gebucht oder ausgelastet ist, und können dann, wenn sie flexibel sind, sich auch umorientieren.
Auch das zuständige Bundesverkehrsministerium will am offenen Buchungssystem der Bahn festhalten. Auch hier wird auf die Informationsmöglichkeiten für die Fahrgäste verwiesen. Die erneute Diskussion über Sicherheit beim Zugfahren trifft die Bahn in einer ohnehin wirtschaftlich schweren Zeit. Ende Juli musste der bundeseigene Konzern ein Rekordminus von 3,7 Milliarden Euro im ersten Halbjahr verbuchen. Der Großteil davon Folgen der Corona-Pandemie.
Dieser Bericht von Dieter Nürnberger am Ende unserer Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, in manchen Regionen auch mit Blitz und Donner.